Anfang Juli haben sich CDU und CSU nach wochenlangem Streit auf ein Asylpaket geeinigt, dem dann auch mit wenigen Änderungen der Koalitionspartner oder Partnerin SPD zugestimmt hat. Was das für geflüchtete Menschen in Deutschland bedeutet und wie der Thüringer Flüchtlingsrat die neuen Vorhaben einschätzt, das bespreche ich jetzt mit Martin Arnold. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marie und auch hallo alle Zuhörenden.
Bevor wir zu den konkreten Ideen kommen, zunächst die Frage, wo wir eigentlich stehen. Also, wie haben sich denn die Zahl der ankommenden Geflüchteten seit 2015 entwickelt? Wenn man jetzt Horst Seehofer reden hört, ist es höchste Not, dass wir uns schützen und darauf achten, dass nicht zu viele Asylsuchende zu uns kommen. Wie haben sich denn die Zahlen entwickelt?
Ja, die Zahlen sind eigentlich seit 2016 rückläufig. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, mit internationalen Abkommen zu tun. Da erinnere ich mal an den sehr fragwürdigen EU-Türkei-Deal, aber auch mit innenpolitischen Veränderungen, mit Rechtsverschärfungen. Und es ist so, dass man in diesem Jahr so knapp um die 230.000 Erstanträge liegen wird. Das ist natürlich ein Bruchteil von den 2015 erreichten 840.000, 850.000.
Nun kommen hier also quasi gar nicht mehr so viele geflüchtete Menschen an, wie es vielleicht so die mediale Wahrnehmung vermuten lässt, wenn man Horst Seehofer oder andere Menschen hört. Aber weltweit gibt es ja dennoch weiter große Fluchtbewegungen und viele Menschen, die quasi auf dem Weg sind. Wieso ist es denn so, dass hier in Deutschland in dem Fall so wenig Menschen ankommen?
Da sei zunächst einmal gesagt, dass die UNHCR im x-ten Jahr jetzt in Folge neuere Negativrekordzahlen meldet. Also auch im Jahr 2018 sind weit über 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Es gab nun aber mittlerweile seit 2015, also seit einer Zeit, wo es noch so eine Logik der Willkommenskultur vielleicht gab oder wie auch immer, eine Aufnahmebereitschaft in vielen europäischen Ländern gab. Viele Gesetzesverschärfungen und es gibt auch viele Rechte, die Geflüchtete haben, die de facto ausgesetzt sind. Denken wir an den Familiennachzug. Es gibt Fluchtrouten, die geschlossen wurden. Es wurden neue Mauern gebaut. Denken wir da an Ungarn. Es sind auch Mauern im Norden Afrikas gebaut worden mit europäischen Geldern. Der Grenzschutz, wenn man es denn so sagen will, der libysche wurde verstärkt. Das sind zum Beispiel deutsche Bundespolizisten, die da auch ausbilden. Also es wird viel auf vielen Ebenen dafür getan, im Inland durch Gesetze, die eher unsichtbar sind, oder eben auch durch Mauern und Militär, um die Flüchtlinge uns vom Leib zu halten, auf Deutsch gesagt. Und wenn man dann schaut, was sind die Hauptaufnahmeländer weltweit, dann ist es die Türkei im Verhältnis zur Bevölkerung, sogar der Libanon. Fast jeder vierte Mensch dort hat einen Fluchthintergrund. Und da muss man schon festhalten, die EU entzieht sich da ganz einfach ihrer Verantwortung. Und wir reden da im Jahr 2017 von schätzungsweise 5% aller Flüchtlinge weltweit, die ihr Heimatland verlassen haben, die in Europa Schutz suchen. Also das ist marginal. Wir haben es mit Debatten zu tun. Vieles hat mit Rassismus zu tun, mit rechten Umbrüchen in Europa zu tun, die dazu führen, dass man das Thema am Laufen hält, dass man suggeriert, wir haben das alles vielleicht nicht im Griff und wir müssen vermehrt auf Abwehr setzen. Man muss nur sich klar machen, es geht in allererster Linie nicht um Migration, sondern es geht um Flucht und Asyl und das ist ein Grund- und Menschenrecht. Nicht nur im Grundgesetz steht es drin, sondern auch in internationalen Abkommen ist es nochmal untermauert. Und aktuell geht es der europäischen und auch der bundesdeutschen Politik eigentlich nur darum, wie man diese Grund- und Menschenrechte aushebeln kann, unterminieren kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir momentan trotz niedriger Fluchtzahlen in Deutschland und obwohl auch vieles mittlerweile ganz gut läuft, so eine restriktive Debatte haben oder auch einen Innenminister haben, der die ganze Zeit vor Dingen warnt, die so gar nicht existieren.
Also, dass Menschenrechte ausgehebelt werden, würde er wahrscheinlich nicht so unterschreiben, Horst Seehofer, sondern andere Gründe anführen. Trotzdem werden ja jetzt diese Verschärfungen weiter besprochen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch das Dublin-Abkommen so eine Regelung, dass asylsuchende Menschen in das Land zurückgeschickt werden, in dem sie in der EU zum ersten Mal Asyl beantragt haben. Ein ähnliches Ding soll ja jetzt mit den Transitverfahren geregelt werden, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, grenznah innerhalb von 48 Stunden dahingehend untersucht werden sollen, ob sie woanders schon mal registriert wurden. Wo ist denn der Unterschied und wieso ist dieses Dublin-Abkommen eigentlich ja, ich habe gelesen, faktisch außer Kraft gesetzt worden. Also wieso hat das nicht funktioniert?
Mhm. Ja, das ist auch vielschichtig. Ich versuche da einen kurz auszuholen. Anfang der 90er Jahre wurde die Dublin-Regelung mit dem Ziel, ein europäisches Asylsystem zu schaffen, ein Aufnahme- und Verteilsystem zu schaffen, an den Start gegangen. Mittlerweile sind wir im dritten Dublin-Abkommen. Und das Dublin-Abkommen, vereinfacht gesagt, regelt das, dass der Staat für das Asylverfahren verantwortlich ist, in dem der Flüchtling das erste Mal registriert wird oder dass er das erste Mal nachweislich betritt. Das ist natürlich eine sehr komfortable Lösung für Deutschland, wenn man berücksichtigt, dass man ja gar nicht nach Deutschland kommen kann, ohne ein anderes europäisches Land zu betreten. Flüchtlinge benutzen dazu natürlich kein Einreisevisa und den Flughafen in den seltensten Fällen. An dem Abkommen gibt es schon lange und viel Kritik und zuletzt zum Beispiel der Christian Hirte, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der bei einer Diskussionsveranstaltung in Thüringen klar festgestellt hat, dass Deutschland sich seit 20 Jahren, ich zitiere hier, einen schlanken Fuß gemacht hat und dass es eigentlich, Zitat, asozial ist, was wir in Deutschland damit gemacht haben. Die Union, die Regierung und die CDU, CSU sehen das eben wahrscheinlich anders. Auch da geht es um Abschottung. Die Transitzentren zielen ja vor allen Dingen nun darauf ab, die Geflüchteten, hatten wir ja gerade schon mal erläutert, davon abzuhalten, aus anderen EU-Ländern weiterzuziehen. Und wenn man dann aber im Umkehrschluss sieht, dass aktuell 2/3 aller Abschiebungen nach Bulgarien ausgesetzt werden, weil in Bulgarien kein rechtsstaatliches Asylverfahren möglich ist im Augen vieler Gerichte, dann muss man sich natürlich fragen, nützen uns denn Transitzentren oder brauchen wir nicht einfach ein gesamteuropäisches faires Asylsystem? Und Bulgarien zeigt das auf beste Art und Weise. Menschen, die da weiterfliehen, haben gute Gründe und das sehen sogar deutsche Gerichte. Zurück zu diesen Transitverfahren oder Zentren oder wie man es nennt. Es geht letzten Endes um schätzungsweise 18.000 Geflüchtete gerade einmal, nämlich die Leute, die ein Asylverfahren in einem anderen Land haben oder dort registriert wurden, beispielsweise in Italien, also das EU-Land an der Grenze, was auch momentan die Hauptverantwortung schultert. Da landen die allermeisten Geflüchteten momentan. Und es gibt viele Gründe, warum Menschen dann aus Griechenland oder Italien oder auch aus Ungarn und Bulgarien beispielsweise weiterziehen in ein anderes Land. Das eine ist natürlich die Selbstbestimmung zu sagen, ich habe irgendwo Familie, ich habe Bekannte oder ich spreche vielleicht eine Sprache, ich habe Bezug zu einem Land und möchte deswegen nicht in Bulgarien sein, sondern vielleicht lieber in Dänemark beispielsweise. Und das andere sind tatsächlich Menschenrechtsverletzungen und zweifelhafte Asylverfahren, weil die Standards in allen europäischen Ländern, was die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens angeht, nicht gleich sind. Herr Orbán in Ungarn lässt Geflüchtete zum Beispiel einsperren, weil er ihnen vorwirft, illegal das Land betreten zu haben. Und es gab viele Gerichtsentscheidungen, die dazu führten, dass beispielsweise nach Griechenland oder Bulgarien oder zeitweise auch nach Italien nicht nach dieser Dublin-Regelung zurückgeschoben werden durfte. Das betraf besonders schutzbedürftige Familien, alleinreisende Frauen und so weiter, weil die Situation in diesen Ländern so unerträglich ist. Ohne weit auszuholen, in Italien sprechen wir da von Massenobdachlosigkeit, auch von Zwangsarbeit. Und Italien hat kein Sozialsicherungssystem, wie wir es aus Deutschland kennen. Und das möchte man jetzt nicht mehr wahrnehmen und sagt, generell sollen Geflüchtete in diesen Ländern bleiben. Und deswegen diese Transitzentren oder Verfahren, wie man es auch immer nennen mag. Und jeder Mensch, der aber weiterflieht, zum Beispiel nach Deutschland oder in ein anderes EU-Land, hat natürlich auch das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, also zu prüfen, warum ist der Mensch dann weitergezogen. Und das soll mit diesen Transitzentren ausgehebelt werden, indem man fiktiv sagt, du bist zwar nach Deutschland gekommen, aber du befindest dich jetzt zum Beispiel in der Stadt Bamberg und dieses Lager befindet sich jetzt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Das wird also einfach so definiert und damit bist du de facto noch nicht eingereist und wir hindern dich jetzt an der weiteren Einreise. Natürlich bedeutet das, dass man die Menschen daran hindern muss, das Lager zu verlassen. Einsperren darf man sie nicht, aber man kann sie polizeilichen Sinne bis zu 48 Stunden festhalten, deswegen diese 48-Stunden-Regelung, die in der Realität aber überhaupt nicht machbar ist und nicht tragbar ist. Also es sind gibt viele Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen, die das so einschätzen, Internierungslager, wo Menschen zwangsweise festgehalten werden, an ihrer weiteren Flucht gehindert werden, betrifft allerdings in dem Fall die Leute, die nach der Dublin-Regel in ein anderes EU-Land gehören sozusagen. Was ich besonders schade finde, ist, dass man über das europäische Asylsystem viel debattiert hat und man hat gemerkt, diese Dublin-Regelung ist nicht fair. Länder wie Griechenland und Italien sind damit überfordert und statt dass man jetzt wirklich an einer konstruktiven, gemeinsamen europäischen Lösung arbeitet, ist es der Kurs des Bundesinnenministeriums und vor allen Dingen von Horst Seehofer zu sagen, wir schotten uns jetzt ab, das ist uns total egal, was in Österreich oder Italien oder in Griechenland passiert. Und das ist schade und das riskiert natürlich vor allen Dingen eine gesamteuropäische Politik. Zum einen, zum anderen natürlich, ganz drastisch, es riskiert Perspektiven von Geflüchteten und zementiert ihr Leiden in diesen Ländern.
Darauf würde ich gleich nochmal zurückkommen. Du hast jetzt so in einem Nebensatz gesprochen von diesen Orten, wo die Transferverfahren passieren sollen. Du hast jetzt Bamberg als Beispiel genannt, was quasi als nicht eingereist oder ein Bereich ist, wo die Leute als noch nicht eingereist gelten. Das klingt ja erstmal irgendwie krass. Also es sind Leute auf deutschem Boden, aber dort wird gesagt, der Ort ist jetzt ein Ort, das ist nicht Deutschland. Ist das irgendwie... Das kommt mir jetzt irgendwie sehr neu vor. Kann das überhaupt gehen rechtlich?
Genau. Da sind wir wieder bei dem Satz von vorhin angekommen, wo ich meinte, naja, meine Einschätzung ist, dass Menschenrechte unterminiert werden. Und man macht das natürlich mit allen Tricks und Herr Seehofer würde das natürlich nie so bestätigen. Allerdings ist es genauso ein Trick zu sagen, wir erklären bestimmte Orte, grenznahe Orte jetzt als zu Transitzentren. Dieses Transitverfahren, die Logik dahinter kommt von den deutschen Flughäfen. In einigen deutschen Flughäfen werden diese Transitverfahren gemacht, wo man sagt, du bist zwar in Deutschland gelandet gerade, aber du hast die Bundesrepublik noch nicht betreten. Deswegen machen wir ein Sonderverfahren für dich, um dich auch schnell wieder abweisen zu können. Dafür gibt es allerdings eine Rechtsgrundlage. Dafür gibt es Gesetze, die beschlossen wurden. Herr Seehofer versucht, dieses System auszuweiten, ohne ein neues Gesetzgebungsverfahren zu machen. Das ist auch rechtsstaatlich äußerst zweifelhaft. Oder ich würde einschätzen, es ist unrechtens. Und es ist natürlich auch europaweit nicht solidarisch. Und diese Zentren, wo genau sie entstehen sollen, das weiß man noch nicht. Fraglich überhaupt, wie es in der Praxis passieren wird. Die Hauptverantwortlichen, das überhaupt zu gewährleisten, dass Leute in ein besonderes Lager kommen, das 48 Stunden lang nicht verlassen und so weiter. Die Hauptverantwortlichen sollen die Bundespolizisten und Polizistinnen sein. Und da hat die Gewerkschaft der Polizei schon klar gesagt, da haben sie große Bauchschmerzen mit, das lehnen sie ab. Sie selber halten das A, nicht für Aufgabe der Polizei, quasi Gefängniswärter zu spielen und B, haben sie auch rechtsstaatliche Zweifel daran. Und wenn selbst aus diesen Kreisen Kritik kommt, dann ist es höchste Eisenbahn, drüber nachzudenken, und auch Zweifel zu haben, was wir als Bundesrepublik Deutschland hier für einen Kurs fahren.
Du hattest vorhin schon angesprochen, dass die Situation in den Ländern, Italien beispielsweise, wo Leute eben ankommen und wenn sie hier dann registriert werden oder erkannt wird, dass sie dort schon registriert wurden, zurückgeschickt werden, dass die Situation dort so schlecht ist, dass es eben oftmals nicht gemacht wird. Nun gibt es ja Verhandlungen mit vielen EU-Staaten, Abkommen zu schließen für so eine Rücknahme der Leute. Könnte man dann in diesen Abkommen, ich weiß nicht, was Sie da genau besprechen, aber genau sowas thematisieren, dass man sagt als Deutschland, okay, wir schicken die Leute dahin zurück und sorgen aber dafür, dass dort dann eine einigermaßen humanitäre Situation vorherrscht.
Das ist sicherlich eine Überlegung. Also es geht schlichtweg auch um Geld. Also natürlich, wie viel Geld bekommt Italien dafür, uns die Flüchtlinge vom Leib zu halten, so in der Logik des Innenministeriums. Allerdings ist es auch in der Praxis mit Geld allein nicht getan. Wir haben in Italien ein ganz anderes Aufnahmesystem. In Italien gibt es zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe nur für Menschen, die auch schon gearbeitet haben. Ein neu angekommener Flüchtling kann das schlichtweg nicht gewährleisten. Das heißt, die Leute landen in den Armen organisierter Banden, das ist dann diese Zwangsarbeit, von der ich sprach, oder landen eben auf der Straße. Es gibt genug Projekte, die sich damit auseinandersetzen. Amnesty International hat darüber berichtet. Auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat ein Projekt in Italien und hat ein Monitoring-Projekt und dokumentiert diese Fälle. Und das sind keine Einzelfälle. Da geht es wirklich um zigtausende Menschen. Und es wird nicht möglich sein, in Italien dieses System mit deutschen Geldern umzustellen, sodass es funktioniert. A, sind es zu viele Menschen für das eine Land Italien, die dort ankommen. Und zum anderen haben wir in Italien jetzt auch eine neue rechtskonservative Regierung und einen aufblühenden Rassismus auf der Straße. Wir reden auch von Übergriffen und Gewalt gegenüber Geflüchteten. Und auch das lässt sich mit deutschen Geldern nicht wegdiskutieren oder wegmachen, sondern wir brauchen eine gesamteuropäische solidarische Verantwortung für Geflüchtete. Und wir reden, wie gesagt, im Verhältnis zum Libanon, zu Pakistan oder zur Türkei nicht wirklich von Massenfluten oder Wellen, wie es uns immer gerne suggeriert wird.
Die Bundesregierung versucht also auf allen möglichen Wegen die Einreisezahlen zu senken, aber eben nicht nur an deutschen und europäischen Grenzen, sondern auch schon viel früher, sei es die Erschwernis der Arbeit von privaten Rettungsschiffen, was Menschen abschrecken soll, überhaupt den Weg übers Mittelmeer anzutreten. Oder, ich habe das in der letzten Ausgabe der Sendung Monitor gesehen, in Agadez, einer Wüstenstadt im Niger, dort gibt es quasi ein Lager, was bisher immer ein Lager war, was Menschen in beide Richtungen irgendwie versucht hat weiterzulassen und jetzt aber nur noch dafür da ist, Menschen zurück nach Westafrika zu schicken, auch mit Geld und auf Drängen der EU. Es ist quasi schon nicht nur an unseren eigenen Grenzen, sondern schon viel weiter vorher wird versucht, Menschen davon abzuhalten, in Richtung EU zu kommen. Diese Vorkehrungen werden von verschiedenen Seiten stark kritisiert. Warum ist das ein Problem? Wahrscheinlich auch, weil die Situation dort noch viel schwerer zu beeinflussen ist.
Genau, um es mal so zu sagen, wir haben bei dem Koalitionsausschuss jetzt im Juli ja dieses Papier, über das wir uns auch gerade unterhalten. Und da wird im allerersten Punkt festgehalten, ich zitiere, das Recht auf Asyl beinhaltet nicht das Recht, sich das europäische Land aussuchen zu können. Das heißt, man geht erstmal von dem Satz aus. Aber das Recht auf Asyl bedeutet auch, in einem anderen Land vor Verfolgung Schutz suchen zu dürfen. Das Recht auf Asyl, und da reden wir über die Genfer Flüchtlingskonvention, die es weltweit seit 1951 gibt. Das Recht auf Asyl bedeutet auch, nicht willkürlich in andere Länder zurückgewiesen oder zurückgeschickt zu werden. Und das Recht auf Asyl bedeutet auch, ein rechtsstaatliches Verfahren zur Prüfung meiner Asylgründe erleben zu dürfen. Und all das ist natürlich in Ländern wie Marokko und insbesondere in Libyen, in Krisen- und Kriegsgebieten, nicht möglich. Und was in Libyen genau passiert, nämlich die willkürliche Inhaftierung dieser Leute, teilweise mit EU-Geldern finanziert, ist unerträglich und da werden ganz einfach Menschenrechte mit Füßen getreten. Und es gibt Menschenrechtsorganisationen, unter anderem auch wie Pro Asyl, die davor gewarnt haben, dass es zu dieser, man nennt es dann Externalisierung der europäischen Grenzen kommt. Das heißt, Europa erreicht man schon lange vor Europa nicht mehr, weil es eben diese realen, aber auch fiktiven Zäune gibt, die Lager, die einen daran hindern, weiter zu fliehen. Und die Leute haben in den Ländern keine Perspektive. Also sie sitzen dort und haben keine Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen oder sich eine Perspektive aufzubauen.
Wir sprechen, so gut es geht, über den kürzlich gefassten Asylkompromiss oder generell die Asylpolitik, die in Deutschland, aber auch in der EU gerade geführt wird. Ohne jetzt auf alle Einzelheiten einzugehen, aber gibt es in diesem Paket oder diesem kompletten Ding auch irgendwas Gutes oder irgendeine Richtung, wo du oder ihr als Flüchtlingsrat sagt, da geht's in eine richtige Richtung? Oder ist es alles so in einer Richtung, wo ihr sagt, es ist völlig der falsche Weg?
Ja, es gibt schlichtweg keinen Punkt, wo aktuelle Probleme in irgendeiner Art und Weise konstruktiv, fachlich und sachlich angegangen werden. Es gibt den allerletzten Punkt, das ist nahezu der einzige Zweizeiler in diesem ganzen Papier, der sagt, dass sie sich stark machen, also die Bundesregierung plant ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Jetzt dürfen wir aber bestimmte Dinge nicht durcheinander bringen. Es geht ja nicht um Fachkräftegewinnung, sondern es geht darum, das Recht auf Asyl zu wahren. Das ist eine ganz andere Nummer. Das heißt, hier wird auch wieder das Recht auf Asyl, Flucht mit dem Wort Migration und Zuwanderung durcheinander gebracht. Das ist ein sehr populistischer Umgang damit. Es geht also um Reduzierung von Zahlen. Das Fremde, was da nun über uns kommt, dieses Szenario, was aufgebaut wird, muss vermieden werden. Aber die Fachkräfte, vor allen Dingen in der Pflege und so weiter, die will man natürlich aussieben, die sollen nach Deutschland kommen können. Wir brauchen natürlich ein Einwanderungsgesetz in Deutschland, das ist ganz klar. Da geht es vor allen Dingen um Einwanderung und Migration vom europäischen Kontinent aus. Sehen wir mal die Balkanstaaten und so weiter. Ein Einwanderungs- oder Fachkräfteeinwanderungsgesetz garantiert mir als Menschenrechtler allerdings nicht die Wahrung des Rechts auf Asyl. Und alle anderen Punkte sind restriktiv und da geht es eher um Begrenzung und so weiter. Sich wirklich konstruktiv mit aktuellen Problemen auseinanderzusetzen, wie können wir die Unterbringungsproblematik verbessern, wie können wir den sozialen Wohnungsbau stärken, wie können wir Familienzusammenführung, also ein Recht auf Familie, was sogar im Grundgesetz steht, gewährleisten und gut organisieren. Das wird leider nicht angesprochen. Oder wie wir zum Beispiel mit dem Problem im Mittelmeer umgehen. Im Mittelmeer sterben dieses Jahr wieder mehr Menschen als in den letzten Jahren. Die Seenotrettung ist blockiert und eingestellt. Seenotretter und Retterinnen werden kriminalisiert, deren Fahrzeuge beschlagnahmt. Darüber wird nicht gesprochen. Diese Probleme werden nicht angegangen. Und das finde ich sehr schade. Es geht auch kein bisschen um Arbeitsmarkt, Integration. Also wie bekommen wir Leute gut in Ausbildung und in die Arbeit? Ganz im Gegenteil, der Koalitionsvertrag sieht vor, dass es zwar nach wie vor solche Programme geben wird, aber sozusagen, wenn ich als Geflüchteter eine Ausbildung oder einen Job in Deutschland habe, das nicht dazu führen darf, dass sich mein Aufenthalt in Deutschland verstetigt. Und das kann ich nicht verstehen, weil natürlich auch Leute, die Ausbildung und Arbeit anbieten, da eine Rechtssicherheit brauchen. Ich kann in meinem Unternehmen nur jemanden einstellen, wo ich auch zuverlässig weiß, der ist die nächsten Jahre verfügbar. Und das Innenministerium brüstet sich damit, vor allen Dingen Horst Seehofer, das Zitat zu seinem 69. Geburtstag, Menschen abzuschieben, die teilweise gut integriert einer Arbeit nachgehen und seit über 8 Jahren in Deutschland sind. Und da spreche ich von dem tragischen Fall des 23-jährigen Afghanen, der sich nach seiner Abschiebung dann in Kabul das Leben genommen hat. Und darüber müssen wir reden und das muss abgestellt werden und das da brauchen wir eine vernünftige, konstruktive Politik und nicht so einen blinden Abschiebewahn und so eine Abschottungspolitik, wie sie momentan gefahren wird. Das löst nicht die Probleme, die wir hier im Land haben und die Herausforderungen und schafft auch keine Perspektiven für niemanden.
Was genau bessere Wege aus deiner Sicht wären, dazu kommen wir gleich noch. Du hast gerade schon den 69. Geburtstag von Horst Seehofer angesprochen. Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, an diesem Tag wurden 69 Flüchtlinge ausgewiesen und er hat in einem Zitat das als freudig verkündet und natürlich zufällig und dann ja noch dieser eine Selbstmord, du hast es eben gesagt. Es ist ja auch eine Frage nicht nur, was Politikerinnen und Politiker sagen, sondern auch, wie sie es sagen. Also wir hatten jetzt schon viel mit Wörtern hantiert, Wörter wie Transitzentren, Transitverfahren. Es gibt Asyltourismus, ein Wort, das jetzt wohl durch Herrn Söder nicht mehr benutzt werden soll. Wörter wie Sexattacken oder Ähnliches machen natürlich auch eine Stimmung im Land. Wie würdest du das denn einschätzen? Was macht so die Wortwahl?
Naja, wir merken ja bei den Wörtern vor allen Dingen, dass es immer Emotionen auslöst. Also es geht hier nicht um Informationen, also auch die Bürger und Bürgerinnen darüber zu informieren, wo gerade Problemlagen sind oder Herausforderungen sind. An der Stelle sei erwähnt, das Recht auf Asyl ist auch ein Recht, was alle bundesdeutschen Bürger haben, was hier ausgehebelt wird, ja, und beschnitten wird. Und natürlich wundere ich mich sehr, dass nach der letzten Wahl und nachdem es auch um die AfD etwas ruhiger geworden ist, nun die Union ein bestimmtes Framing, bestimmte Wortwahl aufnimmt. Und für mich als jemand, der da noch relativ nah am Thema ist und auch die Zahlen kennt, überhaupt nicht verständlich ist, warum man jetzt aktiv so eine Emotion aufrechterhält. Die Zahlen haben sich, wie gesagt, die Zahlen der ankommenden Geflüchteten Deutschlands ist zurückgegangen. Erstaufnahmesysteme funktionieren in Thüringen, funktioniert das System momentan. Das ist schon eine Stimmungsmache und ich habe das Gefühl, alle anderen wichtigen Themen, wie wir unser Land gut gestalten können, sind offensichtlich abhanden gekommen und man kann sich offensichtlich zumindest als konservative Politik nur noch mit dem Thema Flucht und Asyl und mit Repressionen inszenieren. Das kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht. Ich finde es traurig und ich finde es enorm gefährlich.
Es ist mein Eindruck und nicht nur meiner, dass es auch um Machtkämpfe und Wahlkämpfe geht. Es stehen einige Wahlen bevor und damit machen wir jetzt mal kurz einen Schwenk nach Thüringen, nach hier quasi. Es gab vor einigen Tagen die Äußerung von Mike Moring, der sich jetzt schon vorbereitet auf vielleicht eine zukünftige Regierung durch die CDU und er bringt ins Spiel, dass sogenannte Ankerzentren auch oder ein so ein Zentrum auch in Thüringen stationiert werden soll. Auch so ein Wort, was quasi die letzten Wochen durch die Medien gegeistert ist. Ein Ankerzentrum, wo quasi Asylverfahren relativ schnell in maximal 18 Monaten durchgeführt werden soll. Und argumentiert wird dann, dass das ja auch für die Asylbewerberinnen und Asylbewerber gut sei. Dann müssen sie nicht so lange warten, wenn quasi an einem Ort komplett alles in einem Durchgang geregelt wird. Ist das eigentlich eine gute Idee oder sind Ankerzentren auch wieder nur so ein Ding im Rahmen der Abschottungspolitik?
Also ich denke, meiner Einschätzung nach wird auch hier mit Luftblasen versucht, Politik zu machen. Also zum einen ist es natürlich gut, wenn ein Asylverfahren nicht so lange geht. Auf der anderen Seite haben wir ein komplexes rechtsstaatliches Verfahren. Es geht um die Existenz, um die Sicherheit und das Überleben auch von Menschen. Wir reden ja zum Beispiel über den Afghanistan-Abschiebungen, von Abschiebungen in ein Kriegsland. Und wurde schon viel beschleunigt, vor allen Dingen beim Bundesamt. Die Fallzahlen haben sich reduziert. Wir haben ja festgestellt, es kommen weniger Menschen an. Das heißt, die meisten Menschen in Thüringen, reden wir zum Beispiel von einer Aufenthaltsdauer von im Durchschnitt 5 Wochen in der Erstaufnahme. Das ist schon alles beschleunigt. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Moring spricht dann noch davon, von Ankerzentren, dass da Altersprüfung, Identitätsfeststellung und auch Entscheidungen stattfinden sollen. Alles das passiert ja schon. Also in den Ankunftszentren beziehungsweise die Erstaufnahmeeinrichtungen in Thüringen, da wird die Identität festgestellt, insofern, dass auch Fingerabdrücke genommen werden, es werden Fotos gemacht, es gibt einen Gesundheitscheck und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist unmittelbar im Gebäude angebunden. Es gibt sogar ein Projekt von der Arbeitsagentur und so weiter, die schon mal sichtet, welche Leute für den Arbeitsmarkt mit weniger Vorbereitung geeignet sind. All das passiert schon. Warum man jetzt da ein neues System erfinden muss, weiß ich nicht. Es geht, glaube ich, auch um so eine Luftblase, um so eine Vorstellung. Wir tun da jetzt was, völlig wirkungslos, wie man es denn auch immer nennen mag. Die Frage ist vor allen Dingen, finde ich, haben wir ein gutes Gewaltschutzkonzept in den Aufnahmen? Wie gehen wir mit besonders vulnerablen, also besonders schutzbedürftigen Gruppen um? Da passiert in Thüringen meines Erachtens nach noch zu wenig. Wie können wir Traumatherapie gut gestalten? Auch da passiert in Thüringen zu wenig. Insbesondere das psychosoziale Zentrum Refugio bekommt immer weniger Gelder. Sie haben ihre Wartelisten schon geschlossen. Also das sind Dinge, die wir anpacken sollen, die was mit Integration und Ankommen zu tun haben. So ein fiktives Ankerzentrum, wie es Mike Moring fordert, halte ich für total überflüssig. Zumal Menschen, auch wenn sie den letzten Endes nicht in Deutschland bleiben können, finde ich, nicht über Monate in so einem Aufnahmelager eingesperrt gehören, sondern genauso das Recht haben, in die Kommunen verteilt zu werden, um auch dort zum Beispiel Rechtsschutz zu erfahren, um sich einen Anwalt holen zu können. Wir wissen ja mittlerweile, dass ein sehr hoher Anteil der Asylklagen auch stattgegeben wird. Also das Bundesamt arbeitet auch nicht sauber genug. Auch da müssen wir uns fragen, wie können wir das verbessern?
Wir reden über Zahlen, wir reden über Gesetze, über Vorhaben. Am Ende geht's ja um Menschen, die jeder für sich eine eigene Geschichte hat und wahrscheinlich krasse Sachen erlebt hat und irgendwann hier nach Deutschland angekommen ist. Ein Argument gegen solche Ankerzentren, die auch gegen Erstaufnahmeeinrichtungen oft genannt wird, ist ja, dass Leute eben, du hast es eben schon angedeutet, so lange auf engem Raum zusammen sind, ohne Kontakt nach außen zur anderen Bevölkerung, zur Gesellschaft, zum Land zu haben. Was macht das denn mit den Leuten? Ihr habt ja auch Kontakt mit geflüchteten Menschen. Was erzählen die euch? Warum ist das quasi auch aus humanitärer Sicht, um vielleicht dahin nochmal zu gucken, ein Problem?
Ja, es gibt mehrere Probleme an den Ankerzentren. Zum einen kann über Monate gar keine Beschulung gewährleistet werden. Es gibt nun mal ein Recht auf Schule, es gibt sogar eine Pflicht. Das ist ein großes Problem, vor allen Dingen für junge Geflüchtete, für Kinder. Zum anderen haben wir in diesen Aufnahmezentren keine Privatsphäre. Also in der Erstaufnahme in Suhl zum Beispiel sind die Zimmer nicht abschließbar größtenteils. Sie leben auf engstem Raum, es gibt keine Beschäftigungsmöglichkeiten, man kann nicht wirklich einer Arbeit nachgehen. Das heißt, man kann über Monate überhaupt nicht ankommen. Sprachkurse sind teilweise vorhanden, aber da reden wir auch eher von Laienkursen. Also das sind keine wirklich gut und ausreichend funktionierenden Sprachkurse, wie sie zum Beispiel außerhalb einer Erstaufnahme angeboten werden können. Und Dann haben wir natürlich auch dort die Regelung 6 Quadratmeter pro Person. Das heißt, im Zweifelsfall ist man in einem Sammellager und wohnt mit mehreren Menschen zwangsweise in Doppelstockbetten über Monate zusammen. Das alles sind Bedingungen, in der ein Mensch einfach keine Perspektive sieht und auch nicht wirklich leben kann. Und was solche Sammellager machen, das wissen wir seit Jahrzehnten, dass es nicht funktioniert. Das provoziert Konflikte im Inneren, das produziert Konflikte auch nach außen. Also man macht sich natürlich auch gegenüber rechten und nationalistischen Angriffen natürlich deutlich verwundbarer als so eine Sammelunterkunft. Was bei den Ankerzentren auch noch besonders wichtig ist, Menschen, die in Deutschland ankommen, durchleben ja mit dem Asylverfahren ein rechtsstaatliches Verfahren und haben das Recht, auch nach EU-Aufnahmerichtlinie eine Rechtsberatung zu bekommen. Und diese Asylverfahrensberatung ist natürlich in den Landkreisen paritätischer gelöst. Das machen Vereine. Das heißt, da ist im Endeffekt auch eine neutralere Perspektive drauf gewährleistet. Und was sich jetzt schon abzeichnet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was ja dem Bundesinnenministerium unterstellt ist, möchte in den Ankerzentren auch selber die Verfahrensberatung machen. Und auf die Frage hin, wie denn da eine unabhängige Verfahrensberatung möglich sei, gab es unter anderem die Antwort, naja, das machen einfach andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen als das, okay, die Anhörung selbst. Das heißt, auch da sind natürlich grundsätzlich rechtsstaatliche Verfahren, Rechtsberatung und so weiter meines Erachtens nach nicht mehr gewährleistet. Dem begegnen wir mit großen Sorgen.
Nun kommen Leute hierher, sind in Erstaufnahmelagern, vielleicht auch in Ankerzentren, vielleicht auch bald in Thüringen. Wer weiß, was die neue Regierung mit sich bringt. Dann gibt es Menschen, die quasi Asyl gewährt bekommen und in Deutschland bleiben dürfen. Und dann heißt es ja, sie trotzdem zu integrieren, was auch immer das bedeutet, quasi ein Leben hier in Deutschland irgendwie ja gut leben zu lassen. Und häufig kommt das Argument, Deutschland verkrafte nicht so viele, was auch immer so viele bedeutet, so viele geflüchtete Menschen, so viele fremde Menschen. Es gibt irgendwann eine Grenze, wo das nicht mehr möglich ist, dass die Gesellschaft das aushält. Würdest du sagen, ja, irgendwann reicht es, irgendwann schafft es Deutschland nicht mehr, oder wird diese Integration einfach falsch angegangen, also mit den Menschen, die dann hier sind?
Also Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land in der EU. Und wenn man das ins Verhältnis zur Bevölkerung setzt, kann man überhaupt nicht davon reden, wann genug Flüchtlinge da sind und wann nicht, sondern es ist natürlich eher eine Emotion, die man da immer wieder anspricht. Und dann erinnere ich mal daran, als der Schengen-Raum geöffnet wurde, wie viele Leute Angst hatten, dass ganz Polen in Deutschland leben will. Das ist nicht passiert. Also Leute fliehen oder gehen oder ziehen nicht in ein Land, nur weil es keine Grenze gibt, sondern es gibt ganz individuelle Gründe und Zwänge, warum sie das tun. Von daher mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass wir das irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht verkraften. Aufnahme muss eben gut organisiert sein. Und da sind wir bei dem Stichwort Integration. Integration ist ja keine Einbahnstraße. Ich muss also auch ein System vorfinden, was mich gut reinlässt, wo ich Sprachkurse angeboten bekomme, wo ich relativ unkompliziert auch einen Ausbildungsvertrag bekomme. Und all das ist in Deutschland unglaublich schwierig gelöst, kompliziert gelöst. Das System setzt also unabhängig von Mauern innerhalb der Aufnahme auf permanente Unterscheidung und Repression. Also es gibt Leute, die dürfen nicht arbeiten, es gibt Leute, die bekommen auch nicht die Genehmigung, eine Ausbildung antreten zu dürfen und so weiter. Es gibt bestimmte Gruppen, die bekommen kein Recht auf einen Sprachkurs. Dann wundern sich alle Menschen, na, die sind doch seit Monaten hier, warum sprechen sie kein Deutsch? Das liegt eben dahinter. Thüringen hat da paritätisch mit der Beteiligung der Zivilgesellschaft sehr aufwendig über einen langen Zeitraum ein Integrationskonzept erarbeitet. Das hat die Integrationsbeauftragte Miriam Krupa vor einigen Wochen auch vorgestellt. Ein sehr umfangreiches Papier, worauf es zu achten ist, was wir in Thüringen gestalten können und müssen. Ich halte solche Konzepte für sinnvoll, die müssen ausgearbeitet werden, die müssen dann aber auch ausprobiert und eben auch permanent verbessert werden. Das ist eine Möglichkeit. Das ist natürlich aber auch was ganz anderes, wenn man jetzt schaut, also Moring fordert ja, der CDU-Landesvorsitzende, diese Ankerzentren innerhalb seines Integrationsgesetzes. Also er möchte Integration gesetzlich verordnen. Und wir sind sehr gespannt. Er will uns das Konzept auch zukommen lassen. Wir sind gespannt, das zu kommentieren. Was bis jetzt bekannt wurde, von dem er selber gesprochen hatte, lässt nichts Gutes erahnen. Es geht eigentlich die ganze Zeit sehr stark um Repression, um Verpflichtung zu. das ist natürlich dann diese Einbahnstraße, vor der man immer nur warnen kann. Und ich glaube auch nicht, dass man Integration per Gesetz verordnen kann, sondern wir brauchen ein Umdenken und wir brauchen bestimmte Förderprogramme und Projekte und vor allen Dingen viel Arbeit auch innerhalb der Zivilgesellschaft und nicht unbedingt neue Gesetze, die entscheiden, wann ein Mensch Strafe zahlen muss, weil er sich nicht integriert hat oder so.
Wir sind durchgeritten durch ein riesiges Themenfeld, angedockt an den Asylkompromiss, der vor wenigen Tagen durch die Koalition in Berlin geschlossen wurde. Wir waren kurz in außereuropäischen Ländern auf dem Mittelmeer. Wir waren jetzt bei Mike Moring und seiner Idee für Thüringen. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Fällt dir jetzt noch was ein, was wichtig wäre zu sagen, was wir hier jetzt in dem Gespräch noch nicht bedacht haben?
Ja, ich möchte eine Sache gerne noch ansprechen, weil unabhängig von Ankerzentren und die Diskussion, wie viel Geflüchtete kommen gefühlt und tatsächlich nach Deutschland, haben wir ja auch immer wieder die Diskussion von diesen sogenannten Abschiebedefiziten. Also es herrscht ja landläufig nur mittlerweile die Meinung, ganz viele Menschen müssen abgeschoben werden, aber aus verschiedenen Gründen, und man spricht da auch von Tricks oder auch von Flüchtlingsräten, die dann da angegriffen werden, die Abschiebung verhindern angeblich und so weiter. Wir müssen, ich komme nur drauf, weil auch Mike Moring das angesprochen hat im Rahmen seines Integrationsgesetzes, auch klar festhalten, es gibt gute Gründe, warum Abschiebungen in Deutschland nicht stattfinden. Das hat zum einen viel damit zu tun, wie der gesundheitliche Zustand ist. Zum anderen geht es um rechtsstaatliche Verfahren, die es einzuhalten gibt, also Klageverfahren und so weiter. Und wir haben gemerkt, es gibt ja viele Klageverfahren, denen tatsächlich Recht gegeben wird. Und ich kann nur eben vor dieser Abschiebehysterie warnen. Und es gab schon immer, und das wird es auch immer geben, viele Menschen, die zur Ausreise verpflichtet sind, aber in Deutschland über Jahre festsitzen. Das sind komplizierte Gründe, die kann man nicht mit Gesetzen vom Tisch wischen, sondern für diese Leute brauchen wir geeignete Konzepte. Und da spreche ich vor allen Dingen vom Bleiberecht. Also wenn ein Mensch nach 5 Jahren immer noch in Deutschland ist und es ist nicht möglich, ihn abzuschieben aus unterschiedlichsten Gründen, dann braucht es da eine Lösung. Wie kann dieser Mensch bleiben, ankommen und sich hier eine Perspektive aufbauen? Und diese Bleiberechtsforderung gab es schon viele Jahre, es wurde auch immer mal was dafür getan. Davon sind wir auch komplett abgerückt, leider in der politischen Realität. Das ist schade, weil das verursacht Probleme. Das verursacht genau die vom Sozialsystem abhängigen, frustrierten Einzelfälle, die über Jahre hier festsitzen, nicht arbeiten dürfen und so weiter. Und da müssen wir ran. Und das vermisse ich so ein bisschen in den ersten Aussagen von Morings Integrationsgesetz. Finde ich sehr schade.
Ganz zum Schluss jetzt vielleicht eine Frage in die Zukunft. Ich erinnere mich an 2015, damit kommen wir auch nochmal zu Beginn des Gesprächs zurück, als es plötzlich mit einem Erstaunen und Erschrecken diese große Migrationsbewegung auch nach Richtung Deutschland gab, so als hätte man davon nichts gewusst und als wären wir gar nicht gut vorbereitet. Allerdings erinnere ich mich auch, dass verschiedene Organisationen, auch der Flüchtlingsrat, schon lange vorher quasi gewarnt haben oder gesagt haben, es gibt Migrations- und Fluchtbewegungen, die auch uns erreichen werden. Wie würdest du denn jetzt in die Zukunft blicken? Ist die Bundesregierung jetzt irgendwie ein bisschen sensibler dafür und wird sich das so nicht wiederholen? Oder was würdest du sagen?
Ja, die Länder in Europa und vor allen Dingen auch die Bundesregierung setzen ja nun aktuell sehr stark auf Abschottung. Aber dieses System ist sehr fragil. Weil auf der anderen Seite, wenn wieder mehr Geflüchtete kommen, haben wir nach wie vor kein geeignetes und ausreichend belastbares Aufnahmesystem. Da haben wir nicht draus gelernt, weil wir beschäftigen uns auch finanziell viel mehr damit, dass wir Frontex viel Geld geben, Mittelmeer und so weiter und dass wir unsere Grenzpolizei aufrechterhalten, als wie können wir Leute gut aufnehmen, durch die Aufnahmesysteme bringen und so weiter. Und zum Beispiel auch die Arbeitsweise des BAMFs zu verbessern, damit es weniger Klagen gibt, damit die Gerichte nicht so verstopfen, wie es aktuell passiert. Darüber macht sich die Politik aktuell zu wenig Gedanken. Damals hatten wir gewarnt, weil es gab internationale Konflikte und Fluchtbewegungen. Und diese Fluchtbewegungen sind zum Großteil in Sammellagern auch auf dem afrikanischen Kontinent über Jahre stecken geblieben. Und dann hat man auch der UNHCR zum Beispiel, der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, Gelder gestrichen, bestimmte Lager konnten nicht ausreichend aufrechterhalten werden. Naja, und was passiert dann? Natürlich, die Leute machen sich auf den Weg und gehen weiter dahin, wo sie in irgendeiner Art und Weise verlässliche Sicherheit zu erwarten haben. Und nun landen die Leute teilweise in Krisengebieten oder auch in despotischen Ländern. Man macht Deals mit der Türkei, man möchte Deals gerne auch mit Libyen machen. Ich kann nur warnen davor, solche Länder in die Verantwortung zu nehmen, die Flüchtlinge von uns vom Leib zu halten. Das ist eine tickende Zeitbombe. Und diesen Ländern haben Geflüchtete keine Perspektive auf lange Zeit. Und man kann europäische Grenzen nicht schließen. Das ist faktisch nicht möglich. Das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren werden, wie können wir das Recht auf Asyl und Flucht gewährleisten, sichere Fluchtrouten ermöglichen, dass es eben nicht die tausenden Toten im Mittelmeer gibt, die Bilder von Frauen und Kindern, die im Ertrinken. Und zum anderen, wie können wir gute Aufnahmesysteme gewährleisten. Und wir brauchen dazu natürlich auch ein solidarisches europäisches System, weil Länder wie Griechenland und Italien alleine das nicht steuern können.
Soweit Martin Arnold vom Thüringer Flüchtlingsrat. Ich vermute sehr stark, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein zu diesem Thema, aber für heute erstmal danke und ja, weiter viel Kraft für deine Arbeit.
Ja, danke auch für das Interesse.